Cyberfunk Stimmen aus dem Lagezentrum. Der Podcast zu cyberlagebild.de. Die Bevölkerung, Unternehmen, Behörden und die Bundeswehr. Wir sprechen über das, was im digitalen Raum wirklich zählt. Aktuelle Cyberlagen, Hintergründe, Perspektiven und Maßnahmen. Einfach erklärt, verantwortungsvoll eingeordnet. Für alle, die mitdenken, mitreden und verstehen wollen, was uns digital bewegt. Dabei soll cyberlagebild.de die Orientierung zu deiner eigenen Situation zum Thema Cybersicherheit geben.
Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer heutigen Folge. Heute mit einer Sonderfolge. Ich unterhalte mich mit Dr. Kim Küstner über die NIS II Geschäftsführerschulung. Und Schulung ist ein großes Thema, deswegen habe ich es auch hier mit aufgenommen.
Hallo und herzlich willkommen. Je nachdem, über welchen Podcast Sie jetzt zuhören, sind Sie entweder überrascht, mich zu hören, oder Sie werden gleich überrascht sein, den Hermann Huber anstelle von Thorsten Walter zu hören. Denn wir haben jetzt eine Premiere und Cyberlagebild und Rechtsanwalt und Lebenskünstler haben zusammen heute eine Aufnahme zum Thema Cybersicherheit und Geschäftsführer Schulungen. Und deswegen freue ich mich, dass je nach Perspektive heute Hermann Huber bei uns zu Gast ist oder ich eben bei Hermann Huber. Aber Hermann, stell dich doch mal vor für die zwei, drei Leute bei Rechtsanwalt und Lebenskünstler, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Grüß dich, Kim. Ich muss so schmunzeln gerade, weil das ist für mich jetzt auch neu und das ist richtig, richtig klasse, die Idee, die von dir kam. Hermann Huber, ich bin Gründer von cyberlagebild.de und ich bin noch in hauptberuflich tätig als Group CISO bei einem großen Medienunternehmen hier in Deutschland.
Hermann, wenn jetzt jemand nicht weiß, was ein CISO ist, was sagst du dem? Und eine kurze Antwort, wenn es geht.
Ich verantworte weltweit die Informationssicherheit, Cybersicherheit, Cybersecurity, / alles, was mit dem Thema zu tun hat bei einem großen Konzern.
Wunderbar. Deswegen bist du auch der richtige Ansprechpartner heute hier für unser Thema. Ich ganz kurz zu mir, für die vielen, vielen Leute, für deine Zuhörer, die mich nicht kennen. Ich bin Kim Arnold Künstler, ich bin Rechtsanwalt hier in Frankfurt bei Schulte Rechtsanwälte. Eigentlich von Hause aus Kartellrechtler, aber schon jetzt einige Jahre in der Digitalisierungsberatung unterwegs und da eben auch im Bereich der Cybersicherheit. Stichwort NIS II. DORA, DRA und so weiter und so fort. Und so sind wir im Grunde auch zusammengekommen. Wir haben ja hier vor ein paar Wochen den Cyber Day in Frankfurt veranstaltet und da hast du ja dankenswerterweise auch gesprochen. War eine schöne Veranstaltung, haben sehr schönes Feedback bekommen und so entsprang auch die Idee, das Ganze doch fortzuführen und auch in den jeweiligen Podcasts fortzuführen. Jetzt wieder zu unseren Zuhörern. Wer cyberlagebild.de noch nicht kennt, sollte sich gerne mit vertraut machen, weil die Idee dahinter ist ja, und das habe ich wirklich auch mitgenommen, ich habe das auch in einem Recap damals im Podcast gesagt, von deinem Vortrag, dass Cybersicherheit im Grunde eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, ja, und man das nicht beschränken darf auf Unternehmen und nur Unternehmen für sich und so weiter, sondern wir wirklich alle bis hin zur nationalen Sicherheit da unseren Teil dazu beitragen können, uns alle zu schützen.
Diese Steilvorlage, mein Mitgründer oder Co-Gründer, wir haben uns wirklich zum Ziel gesetzt, jeden, und ich spreche da wirklich die Gesamtbevölkerung an, zu diesem Thema mitzunehmen, weil A, glauben wir, dort ist ein großer Nachholbedarf und es passieren auch viele Dinge und B, ich bin jetzt Militär auch, ich bin auch militärisch unterwegs. Es ist der größte Sensor, ist die Bevölkerung, alle, die ihr da draußen seid und uns gerade zuhört, ihr. Bei euch passieren die Dinge, die wir technologisch nicht greifen können und euch wollen wir unterstützen mit diesem Thema. Und dazu war deine Veranstaltung auch wirklich klasse.
Ja, vielen Dank. Und aber du merkst auch, das ist wirklich, was ich von deinem Vortrag mitgenommen habe, was dann auch den Leuten, die dort waren, im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe auch gut verstanden, dass selbst wenn man sie selbst nicht in Uniform sieht, dass man trotzdem eben seinen Beitrag leisten kann, auch zur nationalen Sicherheit. Das finde ich eine wichtige Botschaft und auch eine wichtige Motivation. Wir haben auch gesehen auf der ITSA, bei einer Veranstaltung des BSI, hat auch ein Unternehmensvertreter gesagt, warum soll ich denn überhaupt diese Sachen dann auch melden, wenn bei mir ein Incident passiert und so? Und da hat man eben auch gemerkt, auch in der Antwort des BSI, naja, es geht ja nicht um einen selbst, sondern es geht auch darum, die Lieferkette zu schützen, andere zu schützen, nationale Interessen zu schützen. Ja, und ich glaube, das schwingt eben bei NIS II eben immer auch mit, ist der wesentliche Motivator und sollte auch der persönliche Motivator sein, zur Cybersicherheit beizutragen.
Ja, definitiv. Und ich habe auch ein schönes Beispiel mitgebracht, was mir direkt bei mir, ich wohne in einer kleinen Ortschaft, kleinem Städtchen, passiert ist. Ich stand samstags in der Drogerie und der Besitzer, Ladenbesitzer an der Kasse und zwischen uns ein Herr mittleren Alters und mein Freund fragte ihn, und bei dir alles klar, alles gut gegangen? Frag doch Hermann, steht hinter dir. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen, hat sich herausgestellt, er ist ein Autohausbesitzer. Das Autohaus wurde durch einen Cyberattacke angegriffen. Man nennt das Man-in-the-Middle-Attacke, aber da will ich jetzt technisch nicht drauf eingehen. Und hat im Endeffekt einen Schaden von 30.000 Euro gehabt, weil einfach Bankdaten manipuliert wurden. Und diese Meldung, die muss bundesweit in ein zentrales Register, an ein Bild einfließen, weil was ist als nächstes passiert? Er hat eine Anzeige gestellt, ging zur Polizei und die Polizei sagt zu ihm, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wir können aktuell gerade nur Fälle über 50.000 Euro bearbeiten, weil wir keine Ressourcen haben. Und da müssen wir was dagegen tun. Das kann nicht sein. Das kann nicht passieren. Und das ist auch schön die Brücke zur NIS 2 rüber.
Und ich finde, du hast auch eben gut gezeigt, dass, was man ja auch häufig hört und Umfragen auch belegen, dass man als Unternehmen sagt, wir sind zu klein, wir sind nicht interessant, das stimmt einfach nicht. Ne? Genau. Man-in-the-Middle-Attacke hatten wir auch mal einen Podcast zugemacht, kann ich gerne in den Shownotes verlinken, wer sich für das Thema interessiert, ist auch eine gefährliche Sache, weil dann eben einfach E-Mails manipuliert werden und Inhalte, Dokumente in den E-Mails und das nicht erkennbar ist für den Empfänger und dann eben gerne dann Bankdaten geändert werden, das Geld woanders landet. Okay, aber unser eigentliches Thema heute, und man sieht, glaube ich, schon, wir haben einen sehr bunten Strauß an Themen, den wir hier bespielen könnten, aber wir müssen uns eine Blume rauspflücken. Und das ist heute Geschäftsleitungsschulungen. Ich will das Thema insbesondere mit dir besprechen, weil ich glaube, das auch ganz interessant ist, anhand dessen ein bisschen über die Organisation und Psychologie innerhalb eines Unternehmens oder von Konzernen zu sprechen und welche Rolle da eigentlich die Geschäftsleitung, also in Deutschland dann typischerweise Geschäftsführer und Vorstände, welche Rolle die dort spielen. Aber vielleicht, wenn du erlaubst, ganz kurz zur rechtlichen Einkleidung, warum reden wir auch darüber? In der Tat ist es in der NIS 2 vorgesehen, dass sich die Geschäftsleitung schulen lassen muss, verpflichten. Das ist etwas, da haben Thorsten und ich schon häufig drüber gesprochen, das ist neu in der Compliance, diese Pflicht zur Schulung der Leitungsorgane haben wir so noch nie gesehen vorher. Wir nennen das auch immer die Aufschlauungspflicht. Ja? Und es ist ja erstmal ein bisschen übergriffig, wenn der Staat quasi sagt, Geschäftsführer und Vorstände müssen sich schulen lassen in dem Bereich. Und eben da auch was Besonderes, vielleicht auch was Ungewohntes für Geschäftsleitung. Das sind natürlich ein paar Fragen offen, ja, die Modalitäten. Das BSI hat jetzt schon mal eine Empfehlung rausgegeben, einen ersten Entwurf. Das nationale Umsetzungsgesetz ist ja noch nicht in Kraft. Das BSI hat jetzt auf dem letzten Gesetzesentwurf, hat da angeknüpft. Aber letztendlich ist klar, dass diese Schulungspflicht kommt, weil sie eben in NIS 2 steht und umgesetzt werden muss. Also da werden die Geschäftsleitungen nicht drum herumkommen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Diese Pflicht wird dann eben gesetzlich bestehen. Wie ist denn aus deiner Sicht so als erste Frage, so als Bestandsaufnahme, was ist denn dein Gefühl, wie ist es so grundsätzlich bei Geschäftsleitungen bestellt hinsichtlich der Kenntnisse, wenn es um IT-Sicherheit geht?
Jetzt bin ich natürlich stark in der Community auch vertreten und höre von anderen Kolleginnen und Kollegen die Rückmeldungen. Und es gibt ja unterschiedliche Größenordnungen. Glücklicherweise durfte ich bei den letzten zwei Firmen jeweils mit der Geschäftsführung sehr eng zusammenarbeiten. Auch mein heutiger Vorstand ist sehr nah an dem Thema dran. Und wir hatten auch davor schon immer regelmäßige Geschäftsführerschulungen zu alle möglichen Themen der Informationssicherheit oder Compliance oder Datenschutz. Das ist aber nicht überall so. Und das genau das Kernproblem. Ich finde grundsätzlich diese Vorgabe sehr gut, weil die Geschäftsführung sich damit beschäftigen müssen. Sie tun das meistens auch, aber unter einem anderen Gesichtspunkt, unter Gesichtspunkt Risikomanagement. Cyberinformation ist ein Risikomanagement-Thema und es ist aber schwer greifbar. Und genau dieses Greifbar unterstützt eine Geschäftsführerschulung. Und von dem her finde ich das sehr klasse. Es ist auch greifbar zu machen und nahe zu bringen. Es geht auch nicht darum, unsere Geschäftsführung und Vorstände irgendwie in eine Panik- oder Angstsituation zu bringen, was total unnötig ist, sondern mitzunehmen auf den Prozess, weil im Endeffekt bin nicht ich der Verantwortliche, sondern die Geschäftsführungen sind die Verantwortlichen. Das, was wir im Datenschutz eigentlich schon seit einigen Jahren kennen, das hält jetzt mit großen Schritten in der Informationssicherheit Einzug und das finde ich hervorragend. Kleine Unternehmungen haben aber gar nicht die Möglichkeiten. Da fehlt auch das Know-how. Ich sage mal, auf der Seite, die ich jetzt vertrete, auf der technisch-organisatorischen Seite, den Geschäftsführungen, Vorständen, das überhaupt klar zu machen, was das heißt, langsames Ranführen und die Pflichten offen zu legen und klar zu bringen.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Was man an der Empfehlung des BSI auch sieht, dort heißt es ja, es geht bei diesen Schulungen nicht darum, dass am Ende die Geschäftsleitung technisch ebenso versiert sind wie die eigentlichen IT-Spezialisten, sondern es geht darum, dass man bei der Bewertung von Cybersicherheitsrisiken eben mitwirken kann. Wobei mitwirken ist vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, weil in NIS 2 auch steht, man muss die Verantwortung dafür tragen. Die Verantwortung muss bei der Geschäftsleitung angesiedelt sein. Also man muss dann eben auch die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die Geschäftsleitung muss dafür gerade stehen, ja. Was sie ja immer muss, es ist letztendlich ja die Funktion, die sie hat in der Organisation auch. Genau.
Genau da reinzugehen. Es ist ja so, bei der Geschäftsführerschulung, bei allen Themen zur Informationssicherheit, es kein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und das ist in vielen Köpfen vielleicht einfach falsch drin. Man muss nicht Ja oder Nein sagen. Es gibt auch in der Informationssicherheit das Modell des Reifegrades. Das heißt, wie viel Informationssicherheit kann ich mir nicht nur leisten, sondern brauche ich für meine Organisation? Bin ich jetzt gerade ein Unternehmen, das in der Verteidigungsbranche, Militärbranche unterwegs ist, brauche ich einen höheren Reifegrad, weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit eher Angriffen ausgesetzt bin, als andere Unternehmungen. Und dieses Anpassen des Reifegrades, das sollte man gemeinsam mit einer Geschäftsführung angehen. Und die Geschäftsführung sollte es verstehen, wie du sagst, nicht auf technologischer Basis, sondern auf Prozess-Risikobasis. Was können wir uns leisten? Was brauchen wir Minimum? Wo wollen wir hin? Und das ist eine kontinuierliche Kommunikation. Und genau das möchte man damit ja auch erreichen. Nicht nur eine einmalige, sondern eine kontinuierliche Verbesserung des Prozesses und ein Miteinander. Und ich glaube, daran hat es auch gefehlt in den letzten Jahren.
Ja, ich finde, du hast zwei schöne Begriffe jetzt in deinen letzten Beiträgen benutzt. Zum einen dieses Greifbarmachen und auch dieses Miteinander. Ich berate ja sehr viel in der Compliance über alle Themen hinweg. Wie gesagt, von Hause aus Kartellrechtler, über alle Compliance-Themen hinweg, ob es Geschäftsgeheimnisschutz ist, Datenschutz, völlig egal, ja. Und wir haben ja immer dieses Thema mit dem Risikomanagement. Und mein Verständnis ist immer, oder mein Mantra ist auch immer, Compliance ist Kommunikation. Ja. Häufig mangelt es an der Kommunikation. Und ich habe letztens auch ein schönes Meme bei LinkedIn gesehen, wo ein Vertreter der Compliance-Organisation gesagt hat, quasi, wenn wir in dem ursprünglichen Meeting mit dabei gewesen wären, dann wäre die Auseinandersetzung, die wir jetzt haben, gar nicht notwendig gewesen. Also da sieht man auch, es hat viel mit Kommunikation zu tun. Was ist denn aus deiner Sicht notwendig, damit die Geschäftsleitung, damit Cybersicherheit für die Geschäftsleitung greifbar wird, damit dieses Miteinander entsteht? Denn eins vielleicht dann gleich mitzugeben, ich habe gerade bei der IT-Sicherheit häufig den Eindruck, dass die IT-Abteilung oder überhaupt die Organisation, die zuständig ist für die IT-Sicherheit und die Geschäftsleitung, dass sie gar keine gemeinsame Sprache häufig haben.
Das sehe ich genauso und das ist ein Volltreffer. Mit meinem Projekt cyberlagebild.de habe ich am Anfang Begrifflichkeiten genutzt, obwohl mir bewusst war, sie nicht zu nutzen, gegenüber Texten, Podcasts bei der Bevölkerung. Und ich habe immer wieder zurückbekommen, Hermann, du nutzt immer noch zu viele sogenannte Words oder Schlagworte, yeah. Fachbegriffe. Und mir ist es nicht bewusst geworden, obwohl ich mir immer wieder gesagt habe, nutze nicht. Und ich habe also wirklich auch nochmal einen Lernprozess gehabt. Und auch das ist bei mir am Anfang mit den Vorständen passiert. Herr Huber, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wir müssen schon grinsen drüber und das kommt immer wieder. So einfach wie möglich erklären, und ich kann immer wieder nur sagen, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, gegenüber Geschäftsführern, Vorständen, fachfremden Menschen. Erkläre es wie einem kleinen Kind, dann kommt das am allerbesten rüber und alle verstehen es. Und stell vielleicht nach der Erklärung die Frage, hast du es verstanden? Erklär du mir bitte, wie du es von mir verstanden hast. Ist dir klar, welche Aufgabe ich habe, unser gemeinsames Risiko zu minimieren? Also das sind die Grundbegriffe der Kommunikation und da kann ich immer nur wieder drauf eingehen. Dann ist das Risiko nur halb so groß, wenn man es versteht, weil dann kann man es fassen.
Ja, und ich glaube, das ist häufig ein Problem. Das ist ein bisschen der Effekt des Kaisers neuer Kleider, ja, dass man vielleicht auch als Geschäftsleitung sich nicht so komfortabel fühlt, so nachzufragen und dann lieber so tut, am besten gar nicht nachfragt oder denkt, das läuft schon, die wissen schon, was sie tun oder die werden sich schon drum kümmern, ja. Und das wird eben durch diese, glaube ich, durch diese Geschäftsleitungsschulen ein bisschen aufgebrochen, ja. Ich glaube, es ist auch tatsächlich, der Richtliniengeber hatte so das Gefühl, wir müssen die quasi zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Zwingen, diese Fragen zu stellen.
Ja, und weil wir selber gerade auch ein paar Begriffe genutzt haben, ich würde da gleich mit nochmal ein bisschen Klarheit reinbringen, was Informationssicherheit und die Brücke von der IT in die Compliance rüber ist, also zur Regulatorik. Aha. Die Informationssicherheit wird immer in einen Topf geworfen mit der IT-Sicherheit oder mit der IT selber. Sie ist nahe dran. Es ist aber nicht eins zu eins, sondern die Informationssicherheit ist genau die Brücke zwischen der IT und der Compliance oder der Organisation, weil wir kümmern uns um Informationen, dass die gesichert werden, nicht nur technologisch, sondern auch organisatorisch. Und deswegen haben wir auch das Problem ab und zu, in Richtung IT die Kommunikation klar zu ziehen, zu erleichtern, weil einfach viele in der IT, die aus Administrationsecken kommen, gar nicht verstehen, was dein zum Beispiel dein Job ist oder die Compliance, die Regulatoriken und winken immer ab. Also wir sitzen immer so dazwischen und das geht nicht nur Geschäftsführern und Vorständen so. Findet die einfache Sprache, erklärt es einem Kind und dann seid ihr auf einer Kommunikationsebene und dann kann man einsteigen ins Thema.
Finde ich absolut richtig und ist auch, was wir immer predigen, was wir auch für den richtigen Ansatz halten. Ich habe in einer meiner Compliance-Schulungen habe ich so eine Folie, da siehst du links quasi jemand im Anzug, der dann mehr so anwaltlich mehr Compliance-Funktion hat und der hat so eine Denkblase drüber und der fragt sich so, was passiert eigentlich in den Fachabteilungen, womit beschäftigen die sich jeden Tag? Und dann habe ich jemanden, der eben aus so einer Fachabteilung kommt, Marketing zum Beispiel oder in unserem Fall dann IT, der eine Denkblase hat und sich fragt, welche regulatorischen Vorgaben muss ich hier eigentlich beachten? Ne? Und die Kunst der Compliance für mich ist es, diese Kommunikation, diese Brücke zu bauen zwischen, ja, du hast ja in dem Fall zwei extrem starke Wissenssilos, wenn du so willst. Du hast zwei absolute Experten. Und wie bringst du jetzt so zusammen, dass sie eine gemeinsame Sprache sprechen? Das ist für mich eigentlich im Kern Compliance. Ja. Dann, weil das dann eigentlich von selbst funktioniert, wenn die Erkenntnis wechselseitig ausgetauscht wird.
Sollte man natürlich auch die Aufgabenstellung, was hat mein Gegenüber für eine Aufgabe? Was braucht er für Informationen von mir? Und ich bringe immer wieder gerne das Militärische. Ich habe jetzt eine lange Ausbildung im Militär gehabt und für mich war es immer ausschlaggebend, zu jedem Zeitpunkt muss mein Gegenüber, mein Teammitglied wissen, was passiert vorne, links, rechts, hinten und neuerdings auch oben. Zu jedem Zeitpunkt. Und diese Information braucht mein Gegenüber, mein Vorgesetzter, mein Geschäftsführer, mein Vorstand, um weitere Entscheidungen treffen zu können. Er braucht eine Lage, eine Information und er braucht diese nicht nur technologisch, organisatorisch, sondern regulatorisch aus der Compliance rausgetrieben. Das heißt, genau diese Informationen müssen wir ihm so verpackt geben, dass er damit weiterarbeiten kann oder sie.
Ja, klar.
Und Wenn wir das gut schaffen, dann wird das auch funktionieren. Dann haben wir auch keine Probleme mit Budgets. Glaube ich einfach nicht. Und hatte ich bis jetzt auch dazu nie, wenn das Risiko und die Klarheit der Informationen dargelegt wird.
Ja, sehr gut nachvollziehbar. Du hast eben auch gesagt, du hast immer differenziert auch die Sicherheit, IT. Es besteht natürlich die Gefahr, dass man das Ganze sehr technisch angeht, ne? Und wirklich sagt, naja, wenn die IT erhärtet ist, dann haben wir IT-Sicherheit. Aber dann würde man natürlich, und das ist, glaube ich, dann auch wiederum wichtig für die Schulung, den ganzen Faktor Mensch außen vor lassen. Und wir sehen ja gerade in der IT-Sicherheit, Cybersicherheit, wie wichtig oder dass die Gefahrenquelle ja häufig der Mensch ist. Ja? Social Engineering als Stichwort, wenn es nicht eins dieser Buzzwords ist, die man vermeiden sollte.
Du sagst gerade, die Gefahrenquelle ist der Mensch. Ich würde die Begrifflichkeiten jetzt nicht ganz so hart ziehen wollen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst und du hast vollkommen recht. Aber der Mensch an sich selber ist keine Gefahrenquelle. Wir befinden uns in einem Umfeld, wo wir Technik für uns Menschen nutzen und nicht unbedingt umgedreht. Aber was du meinst natürlich, und das kann ich 100% unterschreiben, die Technik ist oft der erste Punkt. Wenn die Technik versagt, dann kommt ein Angriff, eine Attacke, egal, irgendjemand anders versucht, was von einem zu bekommen, dann ist der Mensch der letzte Punkt und der Mensch muss darauf eingestellt sein, muss sich damit beschäftigen, weil es ist ja nicht nur im Unternehmenumfeld so, sondern jeder in der Bevölkerung, und zwar jeder, hat irgendwo Technologie im Einsatz zu Hause, wo er vielleicht gar nicht weiß, dass das Internet mit verbunden ist oder dass dort Attacken kommen können. Und das fängt an beim einfachen Fernseher, Smartgeräte oder beim Telefongerät. Und ja, es ist Technik und ist der Mensch und dazwischen. Auch da muss man miteinander kommunizieren. Der Mensch muss verstehen, was die Technik kann, und er setzt auch drauf, dass da nichts durchkommt. Aber im Moment ist leider es so, dass viele Angriffe durchkommen und dann muss der Mensch reagieren. Und dann müssen wir ihm Dinge, Werkzeuge an die Hand geben, Schulungen an die Hand geben, damit er einfach damit umgehen kann. Wir bewegen uns in ein neues Zeitalter, in das digitale Zeitalter. Und das ist die Grundvoraussetzung.
Ja, genau, Schulung an die Hand geben. Was man natürlich auch sehen muss bei den verpflichtenden Geschäftsleitungsschulungen, die muss man natürlich nochmal gedanklich trennen, auch von den Mitarbeiterschulungen. Ja. Die sind jetzt in gewisser Weise nach NIS 2 nicht verpflichtend, aber eigentlich doch verpflichtend, weil sie eine Mindestmaßnahme der Risikomanagementmaßnahmen sind, und ohne geht es eigentlich nicht. Aber das muss man jetzt regulatorisch zumindest auch voneinander trennen, fällt mir in dem Kontext ein. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, aus deiner Sicht, was sollten die konkreten Ziele einer entsprechenden Schulung für Geschäftsleitung sein? Wann wärst du zufrieden mit so einer Schulung, wenn welches Ergebnis erzielt wird?
Frage, danke da dafür. Die wird mir ganz, ganz selten so gestellt. Meine Ziele sind nicht die einzelnen Paragraphen oder Artikel der einzelnen Gesetzgebungen eins zu eins abzuarbeiten. Natürlich im Kopf, im Endeffekt schon, aber nicht wirklich. Mein Ziel ist das Verständnis für diesen Paragraphen, der Inhalt überhaupt da. Es geht nicht darum, einen Haken dran zu setzen, sondern gemeinsam zu erklären, zu verstehen, warum machen wir das? Warum müssen wir an das BSI melden in Zukunft, wenn wir einen Vorfall haben? Warum brauchen wir einen bestimmten Reifegrad? Und dieses Warum, wenn ich dort erkenne, mein Gegenüber stellt mir wiederum die richtigen Fragen, wir diskutieren um das Thema, dann habe ich gewonnen, weil ich habe nicht die Erwartung, in einer Geschäftsführerschulung das komplette Gesetz umzusetzen und quasi die nächsten Schritte festzulegen, sondern wir gemeinsam, das ist fast schon wie so ein Ehepaar, das Hand in Hand den Lebensweg entlang läuft. Wir begeben uns auf einen Weg und bewältigen die Themen, die auf uns zukommen. Und ein Thema heute kann niederschwellig sein. Morgen ist es ein großes Risiko, da müssen wir anders mit umgehen. Das heißt, wir bewegen uns gemeinsam, wir diskutieren, sprechen gemeinsam, du hast das Risiko verstanden, lieber Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Was tun wir jetzt? Ich empfehle dir, wir können es wirtschaftlich vielleicht nicht tragen, aber wir bewegen uns in diese Richtung. Und das ist auch meiner Meinung nach genau das, was das Gesetz will. Wir bewegen uns in diese Richtung. Es heißt zwar Gesetz und es sind harte Vorgaben, aber eigentlich ist es nicht so ausgelegt. Wir wollen uns verbessern und uns bewegen in diese Richtung. Und das ist vielleicht auch genau das Problem, was du auch immer wieder bei dir hast und ich habe es auch immer wieder. In den Jahren davor, unsere Gegenüber hat uns nicht verstanden. Einfach nicht verstanden. Und damit will ich mich nicht damit beschäftigen. Und das ist absolut menschlich und nachvollziehbar.
Ja, total. Also ja, das kennt man ja. Vorsorge auch privat. Ne? Jeder von uns weiß, dass es gut ist, zum Arzt zu gehen, auch präventiv. Und es sind nicht die schönsten Termine, die man dann auch mit Freude wahrnimmt. Ja? Das kann man, glaube ich, auch übertragen. Das ist eben das Problem mit der Prävention. Aber ich fand, ich kann einfach im Grunde alles unterschreiben, was du sagst. Du hast eben sehr schön gesagt, kein Haken. Also es ist nicht darum geht, immer nur einen Haken dran zu setzen. Wir nennen es immer Checklisten-Compliance. Sehen wir genauso. Und ob du es glaubst oder nicht, mir ist es immer ganz wichtig als Jurist, in den Compliance-Schulungen gerade nicht das Gesetz vorzuturnen. Denn das funktioniert nicht. Ich sage dann auch immer, wir sind hier eine Kanzlei von 20 Anwälten, ja, viele machen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und so weiter. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 4 Stunden Zeit hätte, NIS 2 näher zu bringen und ich würde das Gesetz erklären, würden Sie es trotzdem nicht verstehen, weil die Zeit nicht reicht. Man kann in 4 Stunden nicht mal jemanden mit 2 juristischen Staatsexaminer erklären, was in diesem Gesetz steht, sodass derjenige später genau weiß, was da drin steht. Ja, wie soll ich das mit Nichtjuristen machen, die noch weniger bereit sind, die noch weniger die gleiche Sprache sprechen? Deswegen tue ich das nicht, sondern genau das, was du sagst. Man muss die Leute ja aufs richtige Gleis setzen, damit sie die richtigen Fragen stellen und damit sie das Ziel kennen. Wenn sie das Ziel kennen, also gerade Leitungsorgane, gute Leitungsorgane, ja, wenn sie das Ziel kennen, dann finden sie auch den Weg dorthin. Ja. Und ich glaube, dass das auch dann entsprechend das Ziel für mich, und ich habe schon einige Schulungen gehalten jetzt in dem Bereich, halten dürfen. Das war für mich immer das Ziel, dass die Leute danach das Gefühl haben, okay, ich weiß jetzt, wo ich hin muss und ich weiß, welche Fragen ich stellen muss und wen ich fragen muss, um dorthin zu kommen. Und ich glaube, das ist der Weg.
Das ist übrigens auch genau der Grund, warum ich überhaupt mit dir spreche, weil ich dich so kennengelernt habe.
Und ja, vielen Dank.
In beiden Berufsgruppen, sowohl in deiner als auch in meiner, gibt es auch die anderen Parteien, die das anders angehen. Sie liegen nicht falsch, aber sie spielen meiner Meinung nach auch mit den Ängsten der Menschen. Und egal, welcher Mensch gegenüber sitzt und mit einer Angst der Menschen zu spielen, ist immer ein falscher Weg, weil man dann einfach keine klaren Gedanken hat und sich nicht damit beschäftigen will. Bei Angst macht man zu statt auf.
Angst lähmt.
Und ist gelähmt, genau. Und das war ein schönes Bild auch, das nehme ich jetzt wiederum mit. Wenn wir das gemeinsame Ziel haben, dann werden wir auch dorthin kommen. Wir können auch mal einen Umweg nehmen, das ist überhaupt nicht das Problem.
Wird sicherlich auch passieren. Und das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man sagt, dass eine falsche Abbiegung zu nehmen auf dem Weg dahin okay ist. Ja. Das Schlimmste ist ja, und das habe ich ja auch von dir genauso mitgenommen, sich nicht auf den Weg zu machen. Also dann ist es garantiert nicht richtig. Ja. Ich glaube, das versteht sich auch von selbst. Deswegen vielleicht auch als kleine Sneak Preview, wie wenn ich diese Schulungen mache, ich fange immer damit an, dass ich sage, haben Sie mal einen Serverplan gesehen von Ihrem Unternehmen? Und das ist ganz erstaunlich, was da passiert. Also erstens erwarten die Leute nicht, dass wenn ein Jurist einen Vortrag hält, dass seine erste Frage ist, haben Sie mal einen Serverplan gesehen? Und zweitens ist ganz erstaunlich, wie wenig Leitungsorgane mal einen Serverplan gesehen haben. Ja? Und dann zeige ich mal einen beispielhaften. Ich glaube, es ist sogar eine Grafik vom BSI, der ist relativ einfach. Ja? Selbst Menschen, die überhaupt keine IT-Affinität haben, und das ist nun mal häufig, glaube ich, so im deutschen Mittelstand so, unsere Geschäftsführer, die sind meistens Betriebswirte oder Ingenieure und so, nicht unbedingt ITler per se. Ne? Außer es ist ein IT-Unternehmen. Aber natürlich sind es schlaue, gebildete Menschen. Ja, und wenn man denen so einen Plan zeigt und sagt, guck mal, dieser Server ist für die Drucker da, der ist für den Domain-Controller, dann fragen die vielleicht, was ist ein Domain-Controller? Ja, dann kann man erklären, was ein Domain-Controller ist. So, und dann begeben sie sich schon auf den Weg. Ja. Dann fangen sie an, dann rollt dieser kleine Stein los. Ja. Und dann kann man ihn auch nicht mehr aufhalten, im positiven Sinne. Und das finde ich, und das ist dann für mich sehr befriedigend in der Schule, wenn ich so merke, ja, dass die Leute diesen Anstoß bekommen. Und idealerweise, und das ist dann wirklich das absolute Ziel, sogar eine Lust darauf bekommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es anzustoßen. Das ist für mich immer so, ja, wenn ich das Gefühl nach 4 Stunden habe, dann habe ich meinen Job gut erledigt.
Ja. Und dieses Bild würde ich gerne auf die Bevölkerung noch setzen.
Ja, klar.
Fast jeder hat zu Hause ein WLAN, eine Funkverbindung ins Internet. Ob der Fernseher oder die Rechner oder das Mobiltelefon. Und das ist auch so ein kleines Servernetz oder Netzwerkplan. Und man kann einfach diese Verbindung sich ansehen und über jede Verbindung kann eine Kommunikation laufen. Und die geht sowohl raus als auch rein. Und dann kann man sich vorstellen, dass man da etwas tun muss. Und das ist ein schönes Bild. Wenn du natürlich so weit bist, dann hast du deinen Gegenüber schön abgeholt.
Ja, aber das ist ja auch letztendlich der Auftrag, den ich habe. Ja? Also sehe ich ganz klar so, dass das mein Ziel sein sollte. Gut, lass uns vielleicht ein bisschen über aus deiner Sicht sinnvolle Schulungsmodalitäten sprechen. Was würdest du sagen, so spontan, was sind so Inhalte, die in so einer Schulung vorkommen sollten? Ist wahrscheinlich schwer, weil es gibt kein One-Size-Fits-All, wenn man so möchte, aber vielleicht so ein paar Inhalte, die du für sinnvoll erachtest im Rahmen einer Geschäftsleitungsschulung.
Ich glaube, das Wichtigste ist, und du hast die NIS 2 angesprochen, und die NIS 2 steht ja kurz vor der Tür, ob sie jetzt dieses Jahr noch kommt oder gleich Anfang nächstes Jahr, wird man sehen. Aber die NIS 2 kommt nicht von jetzt auf nachher um die Ecke. Die gibt es schon eine ganze Weile und in Brüssel wurde die festgelegt und wir sind in Deutschland sogar etwas hinterher, andere Länder sind schneller. Wenn hier eine Regulatorik um die Ecke kommt, dann nicht erst zu Inkrafttreten sich damit beschäftigen. Das kann ich nur jedem empfehlen, egal wie groß oder klein. Weil dann ist der Druck so hoch, dass man viele Dinge mit Druck und Zeitdruck angeht und dann funktioniert es meistens nicht oder es kostet zu viel. Wenn man es wirklich sachlich ruhig angeht und einen Blick nach vorne wirft, du hast den CAA angesprochen, der KI-Act ist, da kommen ja Dinge auf uns zu, kurzfristig, mittelfristig, die kann man jetzt schon angehen und die sollte man auch jetzt schon angehen. Und das ist der erste Punkt, so ein Blick auf die Regulatoriken, die kommen. Und es ist gut, dass sie kommen und es werden noch mehr kommen, weil wir die brauchen. Und dann die groben Punkte angehen. Habe ich jemand, der sich damit beschäftigt? Oder spreche ich nur die technische Seite oder spreche ich nur die Legal Compliance Seite? Ich brauche jemanden, der sich damit beschäftigt. Und wenn ich es nicht kann, dann hole ich mir jemanden rein, der es kann und der es mir auch verständlich übersetzen kann, genau über das, was wir gesprochen haben. Das sind die Punkte. Und dann auf keinen Fall im ersten Termin das volle Programm abspulen. Das wird nicht funktionieren. Das kann keiner hören, das kann keiner verstehen auf einmal. Man braucht einfach die Zeit. Und dann liebe kleine Einheiten, kleine Schritte und wirklich kleine Schritte. Aber auch hier, das ist ja das Motto auch bei meinem Projekt, machen, beginnen, starten. Loslegen und nicht auf whatever, auf irgendwas warten, was nicht kommen wird, sondern machen.
Ja, genau, das ist im Grunde jetzt auch schon meine nächste Frage fast vollständig beantwortet. Was wäre dein Vorschlag, wie oft und wie lange man diese Schulung wirklich für die Geschäftsleitung macht? Und ich habe da jetzt schon mitgenommen, Kontinuität ist wichtiger als einmal eine Mammutveranstaltung zu machen und es dann wieder in Vergessenheit geraten zu lassen.
Ja, definitiv. Und da gibt es ja natürlich jetzt nicht unbedingt die Lösung und das Zeitfenster. Aber ich kann mal kurz erklären, wie es bei uns gemacht wird.
Ja, interessant.
Man muss auch vor allem seinem Gegenüber Zeit lassen, es zu verarbeiten. Nicht nur zu verstehen, zu verarbeiten auch. Und dann Rückschlüsse zu ziehen, um mit Fragen zurückzukommen. Das heißt, ich habe jeden Monat mit meinem Vorstand ein Meeting. Das ist ein Monatsmeeting. Was passiert dort? Und dort sind regulatorische Themen immer auf dem Schirm. Mal ein paar Minuten, mal vielleicht ein paar Minuten länger, aber sie sind immer kontinuierlich auf dem Schirm. Und ich kommuniziere das in einem Art Reifegradmodell. Wo stehen wir gerade? Wo kommen wir her? Was wollen wir tun? Sodass wir in kleinen Schritten nach vorne gehen. Immer nach vorne gehen, in eine Richtung. Und da kann es schon sein, da kommt zurück, die Priorität setzen wir jetzt auf eine andere Richtung. Es ist ja mein Vorgesetzter, es ist ja der Führungsgremium der Company, des Konzerns. Dann gibt es einmal im Quartal mit einer größeren Runde, dann gibt es im Jahresrhythmus und in einer ganz großen Runde. Und hier sind unterschiedliche Zeitfenster mit allen Tochtergesellschaften und dort mit den Geschäftsführungen. Da gibt es einmal im Monat, einmal alle zwei Monate, einmal drei Monate, das kann man pauschal nicht sagen. Das kommt darauf an, auf die Betroffenheit. Greift jetzt eine Regulatorik? Nicht bei allen Tochtergesellschaften greift sie bei uns. Deswegen kann ich es ein bisschen runternehmen. Aber ich versuche natürlich den Reifegrad überall kontinuierlich hochzuziehen, damit ich auch schnell was umsetzen kann. Und diese Kommunikation, ich dokumentiere sie jetzt auch. Ich lasse entweder mitschreiben oder mittlerweile kann man ja auch schön die KI nutzen oder die Systeme, sodass wir einen Ansatzpunkt haben. Wo können wir weitergehen? Wo stehen wir? Was wollen wir das nächste Mal tun? Und das mache ich immer bildlich. Bei mir gibt es ein kleines, wie eine kleine Präsentation. Auf dieser Präsentation steht sofort drauf, Thema und wo stehen wir rot, gelb, grün? Ich glaube, das versteht auch jeder. 99,9% stehen wir auf grün. Auch wenn wir Dinge zu tun haben, weil das einfach von der Motivation positiv denkend ist. Dann gehen wir in das Thema rein und arbeiten es ab. Und dann kann es schon sein, dass wir vielleicht auf ein Gelb gehen. Selten, aber es kann schon sein. Aber wir gehen in eine Motivation rein. Wenn ich massenhaft mit roten Ampeln komme, wenn ich was einführen muss, macht mein Gegenüber zu. Das ist die Grundlage der Kommunikation auch. Ich möchte ja was erreichen, wir wollen was erreichen. Und mein Gegenüber muss mich verstehen, ich muss auf ihn zugehen. Und das ist meine Kernaussage. Wir verdienen das Geld in Prozessen und nicht in der Informationssicherheit. Aber die Informationssicherheit, wenn sie gut gemacht ist, kann man nach außen verstärkend fürs Business nutzen. Das heißt, eine positive Informationssicherheit, positive Prozesse eingeführt, Inzidenzvorfälle, die passiert sind, die man gut aber abgearbeitet hat, mit die man bearbeiten konnte, sind doch ein positives Aushängeschild. Weil eins ist sicher, ein Angriff kommt auf jeden in irgendeiner Art und Weise zu. Es kommt nur darauf an, kann ich damit umgehen? Oder habe ich gleich ein Schreckensszenario, das keiner sich wünscht? Und damit kann man das Negative der Informationssicherheit in vielen Köpfen absolut ins Positive umdrehen. Und das muss genau in diesen Geschäftsführerschulungen so rüberkommen. Nicht ich bin die Hauptperson, sondern mein Gegenüber. Ich muss helfen. Und das ist eine ganz andere Einstellung.
Ja, sehr spannend. Auch vielen Dank für die Innenansicht, wie das Ganze strukturiert werden kann. Dann vielleicht noch abschließend zu den Schulungsmodalitäten. Da steht auch ein bisschen was in dem Papier vom BSI drin. Wie ist denn deine Einschätzung, wenn es darum geht, wer sollte diese Schulungen durchführen? Intern, extern, beide? Ich habe jetzt natürlich als externer Berater eine klare Erwartungshaltung, was du jetzt sagst.
Dazu und der mit dem tiefsten und besten Know-how zu den übergreifenden Themen, aber ich bin natürlich als Interner in einer gewissen Art und Weise geprägt und blind auf manche Themen. Jetzt sind wir aber kein kleiner Konzern und ich habe Kollegen, interne Legal-Kollegen, die sich tagtäglich damit auch beschäftigen und wir sind im regen Austausch und ich habe auch einen sehr, sehr guten Konzerndatenschutzbeauftragten. Es ist auch hier das Miteinander. Und wenn ich in einem Bereich, in einem Teil mich unsicher fühle, auf jeden Fall externe Unterstützung holen. Die externe Sicht ist immer bereichernd. Immer. Weil es kommt ein anderer Blick rein. Es kommt ein Blick rein, der muss nicht immer positiv sein. Der kann, muss auch negativ sein, damit man überhaupt Prozesse verbessern kann. Das ist einfach so. Bei kleineren Unternehmungen holt euch externe Unterstützung rein. Das Feld ist so groß, das kann man nicht alles wissen. Das ist unmöglich.
Ja, genau. Ich denke auch hier gibt es eben nicht die Einheitsantwort für alle. Ne? Denn wie du gerade sagst, wenn man natürlich Ressourcen hat, intern, die Leute hat, intern, dann ist es naheliegend, dass man das vor allem auch intern abdeckt, weil niemand kennt das Unternehmen so gut wie die Leute, die schon da sind. Ja? Gleichzeitig, wie du auch sagst, so ein frischer Blick von außen kann dann auch mal stimulierend sein, kann mal anregend sein. Ja? Aber ansonsten glaube ich auch, dass da intern durchaus Sinn macht. Das schreibt auch das BSI, die sagen quasi, naja, das interne Personal kennt das Unternehmen meistens schon, während externe Berater erstmal das Unternehmen kennenlernen müssen. Und das führt natürlich zu einem höheren Aufwand. Ja? Also klar, weil das ja Zeit kostet, Zeit ist in der Regel Geld für die Berater, also Geld, das die Unternehmen in die Hand nehmen müssen. Ich habe mich aber auch gefragt, du hast natürlich auch Unternehmen mit einer Struktur, da hast du keine besondere Compliance-Organisation. Ja? Da hast du einfach klassisch deine IT, die eventuell ja vielleicht auch nur aus ein, zwei Leuten besteht, wenn überhaupt, und dann sehr viel ausgelagert ist in Systemhaus. Und ich habe auch mit dem BSI gesprochen, die fanden das dann auch nachvollziehbar. Natürlich kennen die das Unternehmen gut, aber wenn die jetzt schulen, dann haben die vielleicht natürlich auch einen gewissen Interessenskonflikt. Also deuten die wirklich auf die Probleme hin, für die sie selbst ja dann auch ein Stück weit verantwortlich sind. Also die Gefahr muss man vielleicht auch in den Blick nehmen. Ja, dann vielleicht bleibt uns noch einen kleinen Ausblick zu wagen. Ja, was sind aus deiner Sicht die nächsten Schritte jetzt für die Unternehmen? Was sollte man machen? Jetzt, man hat den Podcast hier gehört. Was ist die nächste Aktion?
Auf jeden Fall. Jetzt beginnen, sofort. Mit sofort mache ich jetzt nicht heute direkt, aber in den nächsten Tagen sich mit dem Thema NIS 2 beschäftigen. Ob ihr betroffen seid oder nicht, ist nachrangig mit beschäftigen, weil es geht um, wie wir es erklärt haben, den Reifegrad zu verbessern. Es hilft auf jeden Fall. Und die Betroffenheit ist dann der zweite Schritt. Bin ich dann betroffen? Und viele machen dann zu. Das ist aber genau der falsche Weg. Heute nicht betroffen, morgen betroffen und morgen ein Angriff, wenn ihr euch nicht drauf eingestellt habt. Also mit beschäftigen, holt euch jemand, lest euch in die Thematik rein. Warum wird das Ganze getan? Das sind keine Gesetze, zwangsweise irgendjemand zu verdonnern, sondern Verbesserungen. Wir leben einfach in einer digitalen Welt und das wird immer mehr. Und nicht nur die NIS 2, die jetzt sofort kurzfristig ansteht, sondern da kommt auch der CRA. Wenn ihr Softwareprodukte habt, seid ihr auch mit betroffen. Lest euch dort rein. Und der KI-Act, mit dem müssen wir uns sowieso alle beschäftigen. Das ist das große Thema. Und lieber aktiv jetzt rein, weil eins ist ganz sicher, wer sich nicht mit KI beschäftigt, der wird sicherlich sein Business nicht mehr sehr lange machen. Weil jeder, egal wo, wird damit konfrontiert werden. Und dann ist es doch besser, proaktiv reinzugehen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen, finde ich sehr richtig. Und auch das mit der Betroffenheit, da reden wir uns auch seit mittlerweile fast 2 Jahren den Mund fusselig. Die Unternehmen, die nicht betroffen sind, werden von den Unternehmen, die in der Lieferkette betroffen sind, sehr bald mit Fragebögen bombardiert, wenn du mir dieses Bild erlaubst, in diesen Zeiten. Weil, das haben wir gesehen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, da war es genauso. Viele Unternehmen haben gesagt, wir sind ja gar nicht betroffen, weil wir haben ja nicht 1000 Mitarbeitende. Und haben dann aber gemerkt, die Größeren, mit denen wir Geschäft machen, die betroffen sind, die schieben die Verantwortung an uns weiter, beziehungsweise sind ja auch verpflichtet, die Lieferkette zu prüfen. Und das steht eben auch in NIS 2. Nach NIS 2 muss ich als betroffenes Unternehmen meine Lieferkette auf Cyberresilienz prüfen. Und das wird über sehr viele Fragebögen passieren. Und dann bin ich natürlich erstmal im Hintertreffen, wenn ich dann anfange zu schauen, wie sieht es überhaupt aus mit unserer IT-Sicherheit. Also am Ende wird es jeden betreffen, jedes Unternehmen betreffen. Die Größe spielt da keine Rolle. Ansonsten, wenn du mir das gestattest, ganz kurz, wir machen diese rechtlich natürlich diese Betroffenheitsprüfung, wir machen auch die Schulung, ich denke, das hat man jetzt auch gehört. Und das kostet wirklich nicht die Welt. Wir machen das zu einem sehr günstigen Festpreis, dann hat man rechtliche Gewissheit. Also wenn es daran hängen sollte, das sollte keine Ausrede sein, das ist wirklich kein Geld.
Und ich würde noch eins gerne draufsetzen wollen. Konsequenzen werden heute schon gezogen. Also wir haben diese Themen schon. Und wir hatten sogar schon einen Fall, wo wir tatsächlich mit der Firma die Tätigkeiten beendet haben, weil einfach der Reifegrad, die Qualität nicht gepasst hat. Und wenn bei uns ein Lieferant auf uns zukommt, könnt ihr uns unterstützen, dann tun wir das auch. Wir sitzen im gleichen Boot, wir helfen, unterstützen. Aber es muss was auf der Gegenseite auch passieren und das Verständnis muss da sein. Und dann kriegen wir das auch gemeinsam hin.
Bin ich fest von überzeugt. Das ist sehr schön. Diese positive Botschaft am Ende, die würde ich gerne auch mitnehmen. Ja, wenn wir es angehen, dann kriegen wir es auch hin. Davon bin ich auch überzeugt. Und das, finde ich, ist doch mal nochmal eine schöne positive Botschaft zum Abschluss. Hermann, wir haben jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde hier den digitalen Raum vollgequatscht. Das kam mir deutlich kürzer vor. Was mir auch zeigt, wie unterhaltsam, kurzweilig das war. Ich hoffe, für die Zuhörer auch. Und ja, ich will nicht zu viel versprechen, aber für mich schreit es nach einer Wiederholung. Also wenn du in Zukunft auch noch Zeit und Lust hast, würde ich mich freuen, wenn wir das nochmal aufgreifen können und uns weiteren IT-Sicherheitsthemen widmen können. Würde mich freuen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier Gast warst und ich bei dir gleichzeitig Gast sein durfte. Hab mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Ich hoffe, du auch. Und dann bleibt mir dir noch eine schöne Woche zu wünschen und den Zuhörern ebenso.
Ich gebe dir das genauso 1:1 zurück und sehr, sehr gerne. Und mein Spruch zum Schluss, immer schön vor der Lage bleiben, dann passiert euch nichts.
Vielen Dank, mach's gut.
Das war's schon wieder. Und euch eine backfreie Woche. Immer schön vor der Lage bleiben. Euer cyberlagebild.de mit Hermann und Michael.